der Pro Wrestling Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 757. Es ist die WrestleMania Woche und wir präsentieren euch die Preview zu WrestleMania 42 Nacht 1. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir ist der Saladin Kuban. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Grüß dich, Olaf. Ich bin sowas von ready auf WrestleMania 42.
Also, traditionell bei den Previews ist immer meine erste Frage bei Previews, gerade natürlich vor WrestleMania, also Rumbles oder wie auch immer, ist dann eigentlich, wie steht denn dein Hype-Level?
Natürlich war das jetzt zur Begrüßung nochmal den Hype-Level hochsteigen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das natürlich jetzt, die Road to WrestleMania ist nicht einer der stärksten, die wir jetzt aktuell haben. Trotzdem freue ich mich auf WrestleMania, das ist immer ein besonderer Event einfach im Jahr und ich glaube, wenn man mit wenig Erwartungen reingeht, umso besser wird es dann, geht man danach raus.
Zwei Nächte erwarten uns, einmal von Samstag auf Sonntag, einmal von Sonntag auf Montag, natürlich zum ersten Mal hier bei uns im deutschsprachigen Raum auf Netflix, auch da bin ich mal gespannt, wie das alles funktionieren wird, ist ja dann der erste PLE, der über diesen Weg hier legal auf dem Wege anzuschauen ist und ohne Grauzone, ohne VPN, whatever. Ich bin gespannt. Ich bin auch ganz ehrlich, mein Hype-Level war auch schon mal größer. Es sind ein paar Stories dabei, die holen mich ab, aber ich finde, es ist eben auch eine Road to WrestleMania, die sehr viel durch Improvisation, durch Veränderungen, durch späte Ankündigungen, durch teilweise auch nicht ganz so glückliche Entwicklungen geprägt ist. Da werden wir sowohl in dieser Preview als auch in der nächsten Preview natürlich drüber sprechen. Und da übrigens auch nochmal gerne der Aufruf an die Leute, die vielleicht vor Ort sind und das hier als kleinen Appetizer sich reinziehen. Gerne bei uns in Discord kommen und da auch mal so vor Ort Eindrücke posten, Fotos, was geht in der Stadt ab? Das ist ja auch immer so ein ganz wichtiger Punkt. Also seid da gerne dabei, bringt uns so ein bisschen die WrestleMania hier auf unseren Discord, in unsere Community, einfach damit wir auch dabei sein können und nicht nur die schnöden Events hier miterleben dürfen. Es ist ja dieses Jahr erneut im Allegiant Stadium in Las Vegas. Also da bin ich auch mal gespannt, was es da erwartet. Bis jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir noch keine Bilder von der Bühne. Aber ich bin ganz ehrlich, da bin ich auch immer sehr gespannt drauf. Und das ist ja, Saladin, ähnlich wie das WrestleMania-Sign. Inzwischen ja fast schon so ein, es gehört mit zur Show, dieses Enthüllen der Bühne und der erste Blick in die Arena und so. Das ist ja schon Teil der ganzen Geschichte hinter einer WrestleMania, oder?
Ja, absolut, Olaf. Und es wird diesen Freitag wird's veröffentlicht, die Stage, beziehungsweise die Bilder werden online gestellt. Ich bin gespannt, wie kreativ sie werden, weil im Endeffekt ist es natürlich die gleiche Location. Da bin ich wirklich gespannt. Und das andere ist natürlich, man muss dazu sagen, wir kommen aus zwei sehr starken WrestleMania, Road to WrestleMania der letzten zwei Jahre. Und diesmal ist es eben dann doch etwas ernüchternd. Trotzdem, wir sind, glaube ich, alle gespannt. Und ich glaube, dass sie auch bei der Stage abliefern werden. Das tun sie eigentlich immer in den letzten Jahren.
Präsentation war immer die Stärke von WWE und ich glaube auch, man wird hier ordentlich auf Pomp und Glamour und Effekte setzen. Eine Frage, die sich dann natürlich dann auch noch stellt, ist, wie voll werden denn die Stadien überhaupt oder das Stadion überhaupt an den beiden Nächten? Das ist ja, Ticketverkäufe sind ja nicht nur ein essentieller Teil des Geschäftsmodells, aber es ist vor allem natürlich dann auch ein großer Teil der Story gewesen und auch der Hintergrundberichterstattung, weil wir wissen, hohe Ticketpreise, schlechtere Verkäufe, vielleicht natürlich auch da generell der Tourismus Richtung USA seit einiger Zeit nicht ganz so positiv in der Entwicklung. Da kommt einiges zusammen. Also ich bin gespannt, wie voll die Show auch sein wird. Ich will immer die Stadien sagen, aber das ist ja falsch. Das ist ja dasselbe Stadion. Aber da bin ich halt auch neugierig drauf. Wie sieht's da bei dir aus?
Absolut. Ich glaube, man wird natürlich mit Kameratricks schon schauen, dass es voll aussieht. Ich glaube, auch die WWE wird auch egal was tolle Zahlen veröffentlichen. Das ist, glaube ich, völlig egal, wie die Realität aussieht. Aber eins sieht man schon, natürlich, jetzt, wir sind im dritten Jahr mit TKO, der Honeymoon ist so ein bisschen vorbei. Die Boomphase ist vorbei und man merkt halt auch, dass man nicht es voll bekommen hat. Beide Stadien jetzt, wir sind ein paar Tage vor, WrestleMania ist doch sehr ungewöhnlich. Ich kann mich fast gar nicht erinnern, wann WrestleMania in den letzten 20 Jahren nicht ausverkauft war sofort oder sehr schnell. Und dass es sogar ein Teil einer Story wurde, ist doch sehr, sehr ungewöhnlich. Ich glaube, ich würde später dazu noch etwas sagen, weil ich den Verlauf dann doch sehr ungewöhnlich finde. Aber ich sag, der Honeymoon ist so ein bisschen vorbei und auch das Pricing, was so ein bisschen die letzten zwei Jahre immer funktioniert hat. Man hört ja jetzt Richtung Sommer, sollen es wohl auch günstigere Ticketpreise angeboten werden. TKO grenzt so langsam an ihre Grenzen, hat man das Gefühl. Und vor allem diese Umwandlung der Fanbase, das wie im NBA halt, das funktioniert, glaube ich, doch nicht so stark, wo man sehr stark auf einkommensstarke Familien setzt, ist bei der WWE, glaube ich, schon jetzt am Limit und das Liegt vielleicht auch an der kreativen Ausrichtung, aber liegt auch einfach daran, dass ich fühle, viele Fans sich fühlen wie so eine Zitrone, gedrückt wird und gedrückt wird, ja. Und auch bei der anderen großen Company, auch bei der UFC läuft es ja nicht so gut, ja. Es gibt ja schon interessante Parallelitäten. Auch die UFC ist ja noch ein sehr junger Sport, aber trotzdem sehr populär. Und jetzt zum ersten Mal hat man das Gefühl, es wächst dort auch nicht. Und dort ist halt auch, dort liegt es auch an fehlenden Kämpfern natürlich, an Stars, aber auch ein bisschen an dem Ganzen drumherum, weil es einfach zu teuer ist einfach. Ja, das muss man ehrlich sagen. Und da muss man sich, glaube ich, generell nochmal aufstellen. Aber ich würde da am Main Event nochmal was dazu sagen, weil ich das schon sehr ungewöhnlich finde. Und ich glaube, auch viele Fans das auch empfinden, wie es so weitergeht. Und man merkt, glaube ich, langsam, in welche Richtung es einfach gehen soll mit TKO. Und da merkt man schon langsam auch unterschwellig viel Kritik und Ablehnung.
Ja. Wie gesagt, natürlich die wirtschaftliche Lage aktuell, alles ist teurer. Politik, die Szene in USA auch nicht ganz so einfach, ne? Einreisen da auch nicht ganz so easy. Wir haben hier in Deutschland natürlich auch noch jetzt zuletzt, glaube ich, auch noch den Streik der, ich weiß gar nicht, was es war, Security oder Fluglotsen gehabt, nochmal bei der Lufthansa. Also auch da habe ich schon gelesen, dass da einiges ein bisschen komplizierter ist als ursprünglich erhofft. Aber nee, also das wird auf jeden Fall keine WrestleMania sein, die die absoluten Zuschauerrekorde bricht. Vielleicht wieder Einnahmenrekorde, weil das ist natürlich der andere Punkt. Tickets sind einfach teurer. Und ich glaube trotzdem, dass man hiermit sehr, 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 sehr gutes Geld verdienen wird. Die Frage ist eben nur, wie voll sind die Ränge dann besetzt? Stand jetzt sind wir irgendwo bei, ich glaube, 40, 41.000 bei Tag 1 und 42, 43.000 bei Tag 2. Da wird noch mehr dazukommen, weil wir wissen auch, Dynamic Pricing, da kommt immer noch mal eine Welle quasi mit rein für die Leute, die sich ein bisschen Nervenkitzel versprochen haben und einfach mal schauen wollten, wohin geht die Reise. Aber ja, mal gucken, wie es wird. Ich würde sagen, an der Stelle gehen wir aber trotzdem hier rein in die Show. Vielleicht nochmal der ganz kurze Hinweis. Wenn ihr noch so ein bisschen Road to WrestleMania-Feeling haben wollt, der Saladin und ich haben, wir haben für Supporter auf Patreon, Steady und auf YouTube auch noch einen wunderbaren Road to WrestleMania-Momente-Podcast online gestellt diese Woche. Also da könnt ihr dann auch gerne nochmal reinhören und unterstützen, weil diese Woche ist unglaublich viel Podcast-Action und auch da natürlich viel Aufwand, viel Recherche, viel Wrestling gibt es da zu sehen. Wer da noch mehr Wrestling haben möchte, wir haben auch, der Markus hat wieder so einen Streamplan gebaut, auch für die Indies, was da alles so stattfindet. Die gibt es auch auf dem Discord, den werde ich auch noch auf unseren Social-Seiten online stellen, damit ihr da auf jeden Fall komplett an Bord seid. Aber du hast es gerade schon angesprochen, Saladin. Wir wissen eigentlich schon ziemlich genau, wie die Card aufgebaut sein wird. Dadurch, dass ja die ersten zwei Matches bei ESPN laufen werden und die Main Events angekündigt sind, haben wir dazwischen immer nur eine Handvoll Matches, die wir so ein bisschen hin und her schieben können. Bei Nacht 1 wissen wir, der Opener wird sein The Vision und I-Show Speed, begleitet von Paul Heyman, gegen die Usos und LA Knight. Also die Geschichte hier zwischen The Vision und eben den Usos und LA Knight, die zieht sich jetzt ja schon seit Ewigkeiten. LA Knight hat ja gefühlt gegen jeden gefehdet, der aktuell verletzt ist. Und ja, I-Show Speed jetzt in den vergangenen Wochen noch mit dazugekommen, hat jetzt zuletzt auch mit Logan Paul und Austin Theory trainiert, nachdem er erst so ein bisschen widerwillig gewesen ist, jetzt doch Teil des Teams. Ist das die richtige Option hier für einen Opener, frage ich erstmal.
Ich glaube, wenn man jetzt LA Knight sieht, der ist ja schon sehr populär und ich glaube, der wird auch die Crowd-Reaktion ziehen, auch die Usos mit dem Entrance. Ich glaube, das sind die Gründe, warum man das als Opener gemacht hat. Und ESPN wird es ja zeigen, also das ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, glaube ich, zum ersten Mal, glaube ich, jetzt in der Geschichte. Ob das die richtige Wahl ist, bedenke auch I-Show Speed, das sind alles Dinge für Reichweite generiert und ich glaube, wenn man unter diesen Kritikpunkten oder Kriterien das sieht, dann ist es richtig. Ob das für uns jetzt richtig ist, ob diese Storyline so wichtig ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich muss sagen, LA Knight entwickelt sich leider zum zweiten Dolph Ziggler langsam. Also man hat jahrelang gehofft, dass das ein großer Megastar wird, aber ich habe das irgendwie das Gefühl, die Company sieht es auf jeden Fall nicht so. Und auch die Usos, da sollte man auch mal jetzt ein Jahr danach, Jey Uso sollte sich mal fragen, warum er jetzt in irgendeinem Tag-Team-Match ist, obwohl er letztes Jahr Champion wurde. Und ich glaube, das ist auf Logan Paul, Austin Theory und I-Show Speed. Dafür ist dieses Match gebaut. Es ist für Crowd-Reaktionen und es wird dementsprechende Crowd geben. Wir können nur hoffen, dass es schnell geht. Insgesamt ist es okay, finde ich. Es wird die Reaktion ziehen, die wir wollen. Und man hat ja sowieso das Gefühl, die Company setzt sehr stark auf Reichweite, Celebrities mit Reichweite. Das ist so das Nächste. Das ist der Game Changer im modernen Sports Entertainment, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ja, lange Antwort, aber ich denke ja.
Ja, also man muss dazu sagen, WrestleMania und Celebrities haben natürlich eigentlich schon immer zusammengehört, ne, wenn man ehrlich ist. Ne. Haben wir immer gehabt, egal ob es jetzt Muhammad Ali als Gastreferee gewesen ist. Wir haben Lawrence Taylor im Main Event von WrestleMania sogar gesehen, Mike Tyson oder whatever. Also hatten wir schon immer. Es sind natürlich jetzt andere Celebrities, die wir hier haben. Ne? Also einen Ishow Speed, einen Streamer quasi. Auch ein Logan Paul kommt ja aus der Szene. Aber dem pappe ich jetzt inzwischen dieses Banner nicht mehr drauf, dass der irgendwie von draußen kommt. Der ist fulltime dabei. Ich finde, du bilde ich mir das nur ein oder wird er auch immer breiter durch das Training, oder?
Also physiktechnisch ist er schon stark. Ne? Das kann man, man nimmt ihm das definitiv ab. Und ich habe auch das Gefühl, dass er nochmal Masse zugelegt hat. Und an sich ist das ja vom, auch vom Talent her, finde ich, ist er schon ganz solide. Und mit dem kann ich mich auch anfreunden. Ja, ich glaube, es geht so insgesamt. Also Ishow Speed, der ist halt ein ziemlich dünner, hat wenig Masse, sage ich jetzt mal positiv, für Professional Wrestling. Und, aber ich habe Respekt vor ihm, weil er hat den Spear von Bron Breakker, den hat er schon wirklich, den hat er abgeschworen. Das war schon sehr stiff, muss man sagen. Im Englischen sagt man lay down, ja. So hat sich das auch angesehen. Und ich bin auch gespannt, aber absolut. Aber ich muss sagen, Logan Paul entwickelt sich. Also ich sehe da schon auch eine positive Entwicklung bei dem. Und aus dem kann man auch noch mehr machen.
Ja. Ich sehe das hier auch nur als ein Step. Weißt du, den steckt man erstmal in ein Tag-Team. Von dieser Special Attraction zum Tag Team, wo er Erfahrung sammeln kann, wo er mehr Routine sammeln kann. Und danach gehst du dann eben noch stärker in die Singles-Richtung, wenn er quasi sich komplett etabliert hat in der ganzen Geschichte hier. Also es wird spannend sein, was kann Ishow Speed zeigen? Wie wird er hier integriert? Aber ich bin ganz ehrlich, ich erwarte mir einfach ein Stunny Six-Man-Tag mit einer kurzen Isolationsphase, lass von mir aus einen Jimmy Uso dann isoliert werden, der wird durchgekloppt, dann kommt irgendwann der Heatmeister rein, räumt dann eben auf, LA Knight am Ende, bam, 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 es gibt ein paar schöne Dives nach draußen, Superkicks, zack, bumm, 10, 12 Minuten vorbei und wir haben gute Laune und haben einen flotten Opener. Die Frage ist, wer gewinnt denn das Ding hier?
Ich denke Vision. Ich denke Vision wird gewinnen. Ich glaube, die gehen
ein over. Ein Heel-Sieg zum Opener.
Ah, ich glaube schon. Also, warum setzt man? Ich will so ein bisschen die Surprises heute bringen. Und ich denke, man muss ja immer so gucken. Ja, natürlich können es auch die Usos und LA Knight sein. Ja, aber ich habe das Gefühl, LA Knight wird eher gepinnt. Und dann mal gucken. Weil ich habe schon das Gefühl, man sagt ja den Term Doghouse. Ich habe das Gefühl, er sitzt irgendwie im Doghouse, der Arme. Und das andere ist, die Usos, ich meine, die haben letzte Woche ein neues Theme gemacht oder vorletzte Woche. Jetzt wurde das schon wieder gecancelt. Also, Vision ist eigentlich auch irgendwie eher gerade am Auflösen. Es sind schon so zwei interessante Entwicklungen so am Rande, so die da laufen. Ich glaube, dass Logan Paul oder Speed, einer von den beiden, wird den Pinfall machen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe tatsächlich diese Bilder vor mir, wie quasi ein bewusstloser Ishow Speed auf irgendeinen anderen ausgenockten Gegner gezogen wird und am Ende gar nicht genau weiß, dass er das Match gewonnen hat, weißt du? Also so in der Richtung. Sei es dann vielleicht auch mit einem Eingriff von außen. Wir haben die Brass Knucks natürlich bei einem Logan Paul, die auch immer ein Thema sein können. So in der Richtung, weißt du, er steckt vorher von mir aus den BFT ein, also Ishow Speed, steckt den BFT ein, liegt am Boden, ist total platt, von hinten kommt im Chaos Logan Paul, haut LA Knight um, LA Knight fällt neben den ausgenockten Ishow Speed, Logan Paul zieht ihn irgendwie da drauf, 1, 2, 3. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass man am Ende hier sagt, wisst ihr was, der Ishow Speed, der ist zum ersten Mal mit dabei, dem hauen wir noch ein paar rein und dann gibt's den BFT und dann gibt's noch zwei Uso Splashes hinten dran, so nach dem Motto, das sind unsere Willkommensgrüße hier bei WWE, dass du erstmal noch ein paar dicke Bomben einstecken kannst. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ich gehe auch mit.
Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vielleicht auch Jack Paul als überraschenden Eingriff vorstellen.
Ach, bitte nicht.
Wäre alles möglich, ne? Netflix, die Connection, der Bruder und Prime. Man darf ja nicht vergessen, Prime sponsert ja auch die WWE. Und wahrscheinlich haben sie auch irgendwelche Beziehungen zu TKO. Ich habe auch das Gefühl, Ishow Speed hat wahrscheinlich auch irgendwelche Beziehungen zu TKO. Deswegen, alles ist möglich. Anything can happen.
So, das passt auch sehr gut zu dem nächsten Match auf der Karte. Das ist nämlich das Unsanctioned Match zwischen Jacob Fatu und Drew McIntyre. Die Fehde zieht sich ja wirklich jetzt auch schon seit Monaten hin. Und wir haben ja sogar eine Zeit lang gemutmaßt, dass die beiden ja auch in einem Four-Way vielleicht um die Undisputed WWE Championship antreten würden. Passiert nicht. Stattdessen haben wir hier wirklich eine aufgehitzte Rivalität zwischen den beiden und die ist so hochgekocht, dass wir keine Regeln haben, dass sogar WWE persönlich sagt, ne, wir übernehmen da keine Kontrolle und keine Verantwortung für. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist so mein heimlicher Showstealer hier auf der Card. Also noch vor Seth Rollins gegen Gunther, weil ich glaube, dass Jacob Fatu und Drew McIntyre, ich glaube, die haben auch so ein bisschen den Eindruck, ja, wir wollen eigentlich im Main Event stehen. Jetzt sind wir das zweite Match auf der Card, was ja sonst immer so ein, das war lange Zeit als so ein Übergangsmatch. Ne? Die Leute haben den Opener hinter sich gebracht. Im zweiten Match gehen Leute sich was zu essen holen oder sonst irgendwas. Und das zweite Match ist nicht so das populärste. Aber ich glaube, genau deswegen wollen die beiden hier ordentlich Gas geben. Wie geht's dir da?
Ich stimme deiner Meinung absolut zu. Ich glaube, der Two-Spot, den du gerade schon so schön erwähnt hast, der ist eigentlich schon eher bitter, ja, oder unschön. Oder auch ein Schlag in die Fresse, wie man so schön sagt. Und ich glaube auch, dass die beiden abliefern werden. Das ist auch, bei ESPN wird das ja auch gezeigt werden. Und ich glaube, Drew, der möchte was zeigen, weil ganz ehrlich, der war jetzt on the road to WrestleMania Champion und jetzt ist er nicht mal im Main Event, in keiner der beiden Abenden. Das ist schon bitter. Und auch Jacob Fatu, glaube ich, der muss jetzt einfach mal auch was zeigen und der braucht auch diesen Sieg, glaube ich. Drew wird ja nach WrestleMania, glaube ich, seine Serie oder irgendwas filmen. Deswegen,
war nicht Highlander? War es nicht der Film?
Oder der Film, genau, irgendwas.
Auf jeden Fall ist er mal weg.
Er ist auf jeden Fall mal weg. Und ich glaube auch, dass Jacob Fatu, ich glaube, mit dem hat man schon mal mehr größere Pläne vor. Und deshalb glaube ich, dass er overgehen wird. Und ich glaube, dass beide einen starken Kampf abliefern werden. Es wird ein Streetfight, es wird viel passieren hin und her. Und beide sind ja auch tough, muss man sagen. Beide können auch stiff worken. Und ich glaube, wir werden im Nachhinein schon sagen, wow, das war ein guter Kampf. Überraschend. Der Aufbau etc., darüber sollten wir, glaube ich, jetzt gar nicht so viel reden.
Ich finde, den Aufbau fand ich okay, sagen wir es mal so. Also das hat schon für mich gepasst. Wir haben die großen Brawls gehabt, wir haben die Momente gehabt, wo die da gemeinsam durch Tische gegangen sind und so weiter und so fort. Also das wird aber auch ein sehr großes Match für Jacob Fatu werden, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also wirklich dann auch gegen so einen...
Der Wichtigste.
Ja, genau, deswegen gegen so einen Main-Player, einen ehemaligen Champion wie Drew McIntyre. Ich glaube, dass die beiden hier auch was Spektakuläres zeigen werden. Also im Sinne von ein Sturz irgendwo runter, ein Splash, whatever. Nun, hier, Jacob Fatu spielt auch gerne die Moonsaults. Also irgendwas Krasses wird er da auf jeden Fall auch zeigen und Drew McIntyre wird garantiert auch hier die Härte mit reinbringen. Also ich freue mich auf das Match und ich bin da gespannt drauf, wie lange das geht. Und allein aufgrund dieser Personalie, Drew McIntyre wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang weg, gehe ich davon aus, dass Jacob Fatu das Ding hier gewinnt. Geht's ja genauso.
Absolut. Ich glaube, er geht auch.
Okay.
Ich glaube, kurz, aber intensiv wird es sein und hart.
Was glaubst du, wie lange geht das Match? Wie lang bringt man sowas? Ich meine, wir haben dadurch, dass es ja beides in der ersten Stunde ist, werden diese beiden ersten Matches schon hart mit Zeitlimits bedacht werden. Ne? Also da willst du dann nicht mal sagen, wir können ein bisschen mogeln und ein, zwei Minuten nach vorne und nach hinten. Ich rechne da halt eigentlich, also eigentlich ist das so ein Match, das muss für mich, ich sag mal so, mehr als 15 Minuten gehen, sage ich mal.
In der Regel, ja. Ohne Entrance, meinst du?
Ohne Entrance, ja, klar.
Ich glaube auch, vergiss nicht, John Cena wird dabei sein als Host, ne? Den wird man, glaube ich, auch gleich am Anfang bringen. Ja, mit diesem Stan Hansen oder wie der Typ heißt. Stanhausen, sorry.
Wen meinst du?
Man wird da. Der mit der Maske, Stan.
Alter, Danhausen.
Danhausen, sorry, wie komme ich auf Stanhausen?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, man wird da vielleicht da schon was bringen. Ja, also Cena wird, glaube ich, schon sofort eine Rolle spielen.
Und das ist auch ein guter Punkt, Entschuldigung, wenn ich hier reingrätsche, aber das ist auch ein guter Punkt, den wir jetzt gerade eben ausgelassen haben, dass vielleicht gar nicht, also dass der klassische Opener gar nicht unbedingt The Vision ist gegen die Usos und LA Knight, sondern dass der Opening Act eigentlich ein John Cena ist.
Ja, also davon gehe ich aus, sonst, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen durch die Blume schon auch, man braucht ihn wahrscheinlich auch, um einfach Tickets zu sellen. Das war schon der Move. Es war nicht von Anfang an wohl geplant, dass er da schon kommt als Host. Und ich glaube, die Crowd wird abfeiern, ja. Interessant wird sein, wie wird sein Look sein? Kommt er mit Anzug oder kommt er mit Jersey? Hat er gesagt, er will sich eigentlich nicht mehr den John Cena-Look antun. Und ich glaube, das muss man halt so ein bisschen mit einbeziehen bei der ersten Stunde. Und dann sehe ich halt schon den Kampf eher 12 bis 14, 15 Minuten, ja, höchstens. Also, weil es braucht ja kein langes, da es eine intensive Fehde war, können sie auch sehr schnell anfangen und können mit harten Moves schon anfangen. Das ist ja auch unsanctioned. 14 bis 15 Minuten, höchstens.
Ja, bin gespannt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir zum Beispiel einen kurzen Drew McIntyre-Entrance haben. Weißt du, Jacob Fatu kommt rein, ganz normal, der hat ja eh jetzt keinen super ausführlichen Entrance, aber Drew McIntyre kommt rein und quasi noch bevor er in den Ring steigt, gibt es irgendwie den Dive von Jacob Fatu raus einfach oder attackiert ihn halt auf der Rampe direkt oder so, dass es halt sofort losgeht und irgendwie sowas in der Richtung. Ich bin gespannt. Wir beide tippen hier auf Jacob Fatu und ich würde sagen, wir machen dann mal weiter, weil gerade der krasse Unterschied zwischen den beiden Nächten und den Cards, die wir jetzt bis jetzt haben, ist der Punkt, dass wir bei Nacht 1 drei Frauenmatches aktuell haben und bei Nacht 2 nur eins. Und deswegen möchte ich hier auf ein Match zu sprechen kommen, was womöglich nämlich Nacht 2 noch beeinflussen könnte. Da haben wir nämlich das Fatal 4 Tag Team Match um die Women's Tag Belts. Da haben wir ja das 4-Way Match. Titelträgerinnen sind ja die Irresistible Forces, also Nia Jax und Lash Legend. Die treffen ja auf Alexa Bliss und Charlotte, auf Bayley und Lyra Valkyria und auf die Bella Twins. Und bei den Bella Twins gibt es nämlich das große Fragezeichen dahinter, weil Nikki Bella sich ja eine Verletzung zugezogen hat. Und wir wissen nicht genau, wie es gerade um ihren Gesundheitszustand bestellt ist. Und so heißt es zumindest in den News. Und es heißt, wenn die Bellas ausfallen würden, weil Nikki Bellas Verletzung zu schwer wäre, dann würden hier womöglich die Kabuki Warriors mit reinrutschen. Und dadurch würde nach zwei wahrscheinlich so bleiben, wie es ist. Wenn aber die Bellas jetzt mit dabei sind, dann könnte bei Nacht 2 noch Io Sky gegen Asuka mit dazukommen. Puh. Wir nehmen es erstmal so, wie es jetzt hier auf Papier steht. Aufbau, alle vier mögen sich überhaupt nicht hier. Die Teams, die haben sich ständig nur gegenseitig, also die einen haben die Titel gewonnen, die anderen haben sich ständig um ihre Titelchancen gebracht, haben da eingegriffen, bla bla bla. Die Bellas noch mit dabei, die gesagt haben, so, wir wollen jetzt auch Gold haben. Ich sag mal, das ist eine typische Matchart, wie man hier möglichst viel Talent auf die Card bekommt. Die Fehde hat man, ich sag mal, aufgebaut, ohne jetzt eine große ekstatische Reaktion von mir hier zu erwarten. Die war da, man hat es aufgebaut, man hat es logisch erklärt, warum die vier hier gegeneinander fehden möchten. Aber ich muss sagen, so richtige Hype habe ich jetzt hier nicht.
Das hast du ja sehr nett ausgedrückt. Also ich glaube, ja. Das Tag Team Match muss nicht auf der Card sein. Ich bin sogar jemand, der sagt, solche Leute sollten eben dann nicht auf der Card sein. Bei WrestleMania sollten nur die auf der Card sein, die auch wirklich was geleistet haben das ganze Jahr über. Nicht alle sind Champions, nicht alle verdienen es, auf der Card zu sein, auch wenn sie den Titel jetzt haben. Und es ist einfach so reingeworfen. Ja. Und ich glaube, die Bellas, jetzt bei allem Respekt, ich weiß nicht, ob die jetzt noch überhaupt noch bei der WWE sein müssen. Man merkt ja die Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube, sie hatten auch beide mal ihre Karriere schon beendet. Das Einzige, was ich so ein bisschen sehe, so ein halbwegs Storyline, ist die mit Bayley, weil sie letztes Jahr ja nicht auf der WrestleMania-Card war. Das wurde jetzt auch mal kurz mal so erwähnt, so am Rande. Ich habe das Gefühl, sie wird auf jeden Fall am Abend Tag-Team-Champion werden, den Titel hochhalten. Dann hat man so ein Feel-Good-Moment. Man freut sich und hey, vielleicht kommt das bei Unreal, ja, könnte ich mir vorstellen. Man muss ja so alles so bedenken. Bayley, die dann ganz traurig war letztes Jahr und jetzt diesen Moment, sie hat es geschafft. Ich habe mich wieder hochgearbeitet. Ansonsten Charlotte und Alexa Bliss, sehr blass beide, muss ich sagen. Sind ja schon zwei große Namen in dieser Tag-Team oder in der Frauendivision. Und Nia Jax und Lash Legend, eigentlich ein gutes Tag-Team. Und wenn man ein richtiges anderes Tag-Team hätte, das gegen die Fäden würde, ist da schon mehr Potenzial, finde ich. Ein Face-Tag-Team gegen ein Heel-Tag-Team. Aber irgendwie, da ist keine Luft, da ist nichts. Deswegen, ich tippe auf Bayley und hoffe, dass es schnell geht. Es werden so ein paar nette Highspots sein, denke ich. Und dann ist das Ding auch durch. Ob die Bella-Twins dabei sind oder ob sie nicht dabei sind.
Ja.
Wen interessiert das denn wirklich, ja?
Das ist halt das Problem.
Die Bella Army denke ich nicht.
Nein, also ich sehe das hier auch eher als so ein Filler wirklich auf der Card, dass du auch die Bells nochmal hast, die ganzen Namen hier nochmal auf der Card hast. Ich glaube auch, dass die Bella Twins für einige Fans trotzdem noch wichtig sind, aber ich teile auch deine Meinung und habe das ja auch schon einige Male hier kundgetan. Ich tippe hier auf eine Titelverteidigung, ganz, ganz langweilig. Ich finde Bayley und Lara Valkyria würde mich auch freuen. Ich finde ja Bayley ultra sympathisch, auch nachdem sie da im Ring hingefallen ist und sich kaputt gelacht hat dazu und Michael Cole über sie abgerantet hat. Würde mich freuen. Ich gehe aber hier den sicheren Weg und sage, das wird eine Titelverteidigung von den Irresistible Forces und die holen sich ja am Ende den Sieg und behalten den Belt. Übrigens da auch nicht vergessen, wir haben auch noch das Tippspiel, ne? Das geht jetzt in den letzten Züge. Macht da nochmal mit. Seid da nochmal dabei, bevor es dann eben hier in die nächste Season, in die nächste Runde geht. Aber jetzt geht es hier um Platz 1 und da mische ich auch noch mit tatsächlich ganz oben. Mal gucken, wie da meine Tipps diesmal werden. Machen wir weiter mit den Damen, würde ich sagen, weil wir haben noch zwei andere Titelmatches, die hier auf der Card sind. Machen wir noch weiter mit dem IC Championship Match der Frauen. AJ Lee trifft auf Becky Lynch. AJ Lee zurückgekommen an der Seite von CM Punk. Fehde gegen Becky und Rollins. Dann die Geschichte mit Becky ging eben weiter. Survivor Series nochmal. Und schlussendlich auch der Titelgewinn hier. Und seitdem zoffen sich die beiden so ein bisschen hin und her. Ich habe echt Stein und Brein drauf geschwört, dass wir hier eine Stipulation bekommen. Jetzt bekommen wir ein reguläres Einzelmatch zwischen den beiden. Erneut. Ich finde die Promos der beiden Hit and Miss. ich finde die Geschichte insgesamt ein bisschen auserzählt und ich habe ein bisschen Angst davor, dass das ein Clusterfuck werden könnte. Wie geht's dir da?
Ich sehe das ähnlich. Man muss ja auch AJ Lee, also so sehr sie vor 13 Jahren oder 12 Jahren wirklich eine Pionierin war und ich damals auch ein Fan von ihr war, muss ich sagen, jetzt dieser Run ist schon sehr ernüchternd. Es ist schon ein sehr schwacher Run. Ihre Promos sind schwach und auch ihre In-Ring-Skills haben abgebaut. Vielleicht muss man aber auch sagen, man hat jetzt seit einem Jahrzehnt auch eine sehr starke Female Division. Man kann auch stärker vergleichen. Und da sieht man eben, dass sie halt doch overrated ein bisschen vielleicht damals auch schon war.
Darf ich da ganz kurz reingrätschen?
Ja.
Ich finde das gar nicht, dass sie overrated war, sondern sie war halt damals eine der Frauen, die einen größeren Wrestling-Hintergrund gehabt hat als viele andere, die damals im Roster gewesen sind. Und da stach sie natürlich raus. Sie stach auch vom Charisma raus auf der anderen Seite, ne? Auch vom Look und insgesamt. Ne?
Sie hatte auch Stop-Oper-Elemente, ne? Vergiss nicht, sie hatte mit Daniel Bryan die Story, mit Dolph Ziggler, mit so der Turn. Also sie war im Gesamtpaket sehr stark. Und ich finde jetzt, also natürlich ist sie hat auch keine Charakterentwicklung so wirklich. Sie ist einfach nur da. Aber auch so ihre Skills, ihre Mic-Skills, das ist schon alles sehr dünn, finde ich.
Ja.
Das war damals vielleicht auch schon so, aber du hast recht. Wollte ich nicht unterbrechen, sorry. Da ist das nicht so stark aufgefallen. Und jetzt halte ich sie schon, also man muss sagen, Becky ist nicht viel besser aktuell. Ja, die liefert auch schwache Promos ab, aber Becky ist immer noch, ich sag mal so, einer der Franchise-Player in dieser Division, ja, die diese Division auch groß gemacht haben. Und insgesamt die Fehde, ich glaube, da ist keine Intensität, da ist nichts drin. Die versuchen es immer wieder, aber es sind schwache Promoduelle, muss man leider sagen. Und man guckt schon eher zu Becky, so hey, weißt du, ob sie das irgendwie retten kann. Aber es ist schon Hit und Miss und es wird, glaube ich, ein Clusterfuck. Aber ich glaube, dass Becky overgehen wird, weil jetzt bei WrestlePalooza und auch bei Chamber hat AJ Lee jeweils ist overgegangen und jetzt wird es Zeit. Und man muss ja sagen, AJ Lee, für mich ist dieser Run eher eine Offenbarung oder auch ernüchternd, dann doch, wie stark sie oder wie sie jetzt halt in dieser Division eben nicht abliefern kann, weil wir doch sehr, sehr viele starke weibliche Female Talents haben und sie ist einfach unter dem Durchschnitt, würde ich sogar ganz hart sagen.
Ja.
Das war schon nostalgischer Act. Und ja.
Gib mir genauso.
Muss man brauchen. Sorry.
Ja, nee, aber wie gesagt, AJ Lee, der Run, sie probiert natürlich ihr Bestes. Also das kann man ihr, glaube ich, jetzt hier nicht absprechen. Aber ich finde auch, dass die beiden eben keine gute Chemie miteinander haben. Also man hat nicht das Gefühl, dass die im Ring klicken. Und man hat eben auch nicht das Gefühl, dass die so in den Auseinandersetzungen so super gut funktionieren. Und das ist hier so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Ich würde mir wünschen, dass das hier ein gutes Ende nimmt in einem guten Match der beiden. Ich finde das geil, weil wenn man kann ja sagen, ja gut, dann war halt die Fehde schlecht, aber dann wenigstens der Abschluss war am Ende gut. Und ich würde mir hier, wie du schon gesagt hast, auch wünschen, dass Becky hier einen Sieg davon trägt, weil wie du schon richtig gesagt hast, also bei den Wargames hat hier Becky schon die Kürzere gezogen, dann eben auch bei WrestlePalooza. Dann haben wir auch noch den Verlust von dem IC-Title, dürfen wir auch nicht vergessen, okay. Das war auch gegen Becky. Also steht gerade 3-0. Ich weiß nicht, ob jetzt ein WrestleMania-Sieg so 3 zählt, weißt du? Aber es wäre zumindest dann schon mal auf der größten Bühne dann wirklich hier nochmal der Moment. Deswegen, ich gehe da mit, Becky Lynch sollte das hier holen und vielleicht sollte dann auch eine AJ Lee sagen, es reicht, ich hatte jetzt meinen Run gehabt, ich war hier nochmal bei WrestleMania, ich habe es mir nochmal beweisen können und dann ist auch gut. Also ich brauche die jetzt nicht, ich finde die Damendivision von WWE ist mehr als stark genug und ehrlich gesagt, finde ich, nimmt sie da fast schon talentierteren, jüngeren, besseren, engagierteren Frauen ein bisschen den Spot weg. Deswegen bin ich da so ganz knallhart und sage, es reicht. Mach das noch, dann freuen wir uns alle, dass wir sie nochmal sehen. Und dann ist aber auch gut. Weil wie stark besetzt die Division zum Beispiel ist, sehen wir ja, wenn wir Richtung Women's World Championship schauen. Stephanie Vaquer als amtierende Titelträgerin gegen Liv Morgan, Rumble-Siegerin. Auch die Geschichte steht ja schon längere Zeit fest, inklusive Attacken in die eine und in die andere Richtung hier. Ich sag mal so, wir können auch froh sein, dass Liv Morgan fit ist, nach dem Headbump, den sie da genommen hat, ja. Oder? Mit Roxanne Perez, diese unglaubliche Beule, die sie da auf der Stirn davon getragen hat. Also ich glaube, da müssen sehr viele an Klaas Häufer-Umlauf denken. Ja, was erwartest du hier von dem Match zwischen den beiden Frauen? Also die Emotionalität ist jetzt auf jeden Fall da, haben wir auch bei Raw gesehen, wo es hier nochmal die Auseinandersetzung geben sollte und Liv Morgan komplett außer sich wahnsinnig gewesen ist. Also hat man das hier gut dargestellt? Hat man eine intensive Fehde erzählt?
Ich finde auch, dass Liv Morgan ein Star ist. in dem aktuellen Produkt. Ja, sie ist einer der Personen, die man auch verfolgt. Klar, durch Judgment Day und Dominik. Und ich finde die Fehde insgesamt, Stephanie Baquet davor, die hat jetzt schon einen sehr langen Title Run, aber hat keine wirklich große Fehde richtig gehabt. Und ich finde, jetzt ist sie in einer richtig starken Fehde. Beide haben sich so ein bisschen, das hat sich so aufgebauscht. Ne? Sie hat erst Spanisch geredet, dann hat sie von Dominik ein bisschen Spanisch gelernt, hin und her. Und dann wurde es eben immer intensiver. Genauso kann man das auch aufbauen, finde ich. Und jetzt bei Raw natürlich die Auseinandersetzung. Ich glaube, dass Liv Morgan den Kampf auch gewinnen wird. Ich bin gespannt, wie es im Ring sein wird zwischen den beiden. Ich hoffe, dass sie abliefern werden. Und ich glaube auch daran. Ich bin vor allem investiert in diese Fehde, auch in beide Charaktere. Und ich glaube, dass die uns überraschen werden. Und ich glaube, dass es ein guter, beide WrestleMania ist ein gutes Zeichen für The Judgment Day wird. Ein schöner Abend für beide hoffentlich, in beiden Nächten. Und ja, ich hoffe es, ja. Und Liv Morgan hat es verdient, finde ich. Sie ist seit ihrer Rückkehr, seit der Series, finde ich, liefert sie ab. Und sie ist einfach ein Star, finde ich. Das merkt man. In dem Current Product ist sie ein Star.
Hast du schon ihren Song gehört?
Ich habe nur den Clip, ich habe nicht den, nur den Clip gesehen, noch nicht gehört.
Warte, der Song ist ein bisschen anstrengend. Ganz viel Autotune dabei.
Ja, ich glaube, dass sie jetzt, ja.
Sie hat andere Stärken als den Gesang auf jeden Fall.
Ich glaube ich auch. Also ich glaube, das ist auch nicht ihre Stärke. Ich meine, sie hat jetzt auch, aber ich finde so, dass sie schon auch, sie hat ja letztens gesagt, sie ist ja, ihr Match mit Dominik ist größer als das mit Randy Savage und Elizabeth. Ich finde es überhaupt schön, dass sie diese Referenz überhaupt schon macht, ja. Und das macht man eben im Wrestling. Man findet sich besser als die Vergangenheit vor allem, ja. Und schön, dass sie das überhaupt weiß und kann. Und ich glaube, die ist Money, wenn man so schon sagt.
Du tippst hier auf Liv Morgan. Ich tippe hier auf Stephanie Vaquer. Ich glaube, die braucht so einen großen Sieg, weil, wie du schon gesagt hast, die hält zwar jetzt den Belt schon sehr, sehr lange, aber irgendwie so die große Geschichte hat sie nicht, sondern das ist jetzt eigentlich, das könnte jetzt die Fehde sein, die quasi diesen Title Run so ein bisschen Futter gibt, die so ein bisschen begründet. Und ich glaube, dafür muss Stephanie Vaquer hier bei WrestleMania gewinnen. Ich glaube, dass das dann auch noch weitergeht. Dann vielleicht mit anderen Teilnehmerinnen noch dabei, aber vielleicht auch nochmal Singles-Match zwischen den beiden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Liv Morgan den Belt dann irgendwann gewinnt. Aber nicht hier. Ich finde, hier muss Stephanie Vaquer overgehen, einfach damit dieser Title Run eine Bedeutung hat und damit sie auch in der Rolle gefestigt ist, weil das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich finde, die ist cool, die hat Charisma, die ist toll im Ring, aber es fehlt mir noch so ein bisschen was. Und genau dafür hätte ich jetzt gerne noch so eine Fortsetzung von dieser Fehde. Und hier erstmal den Moment, dass Stephanie das schafft. Und dann kann es von mir aus weitergehen, vielleicht auch da nochmal mit einer Stipulation dann im weiteren Verlauf, dass die Emotionen noch ein bisschen weiter hochkochen. Aber ich bin gespannt, wie das Match wird. Weil auch die Liv Morgan ist manchmal von ihren Matches her, also ich finde die von der Charakterdarstellung her sehr stark, aber sehr oft halten die Matches dann nicht das, was der Charakter verspricht. Weißt du, was ich da meine?
Ja, da stimme ich dir zu. Der Hype passt nicht ganz, aber ich bin auch nicht der Anhänger. Ich finde auch nicht, dass alle super wresteln müssen. Ich muss sagen, vielleicht muss man sie besser booken oder man braucht bessere Producer, um ihre Schwächen zu kaschieren. Ja, also für mich kann ein Wrestling-Kampf auch 10 Minuten gehen. Ja?
Ja.
Das ist für mich völlig in Ordnung. Guck mal, ich sage nur ein Beispiel. Mysterio gegen John Cena bei der Series. Das war jetzt ein Storytelling-Match. Ich fand, das war das Highlight von der Series. Ich kann mich bis heute daran erinnern.
Ja.
Man muss so ein bisschen, ich finde auch, dass sie in Ring ihre Skills nicht so developed, sage ich ganz offen. Da ist der Charakter besser, aber sie setzt auf halt Character Building. Und das finde ich gut, dass man ihre Stärken auch weiter stärkt und im Ring. Sie muss nicht 20 Minuten oder 15 Minuten, sie kann auch 10 Minuten. Es reicht vollkommen. Wir brauchen kein langes Opening. Es reicht. Wir können gleich in die Finish-Phase gehen. Ich bin da ganz offen für solche Sachen. Und ich glaube trotzdem, dass beide abliefern werden. Ich glaube, da bei WrestleMania, da ist ja schon auch nochmal, man geht da immer auch anders heran. Und gerade die Frauenkämpfe in den letzten Jahren waren ja doch eigentlich die Highlights sogar. Und ich traue es den beiden definitiv zu. Ja?
Kriegen wir hier Eingriffe vom Judgment Day? Du hast Dominic Mysterio schon angesprochen. Roxanne Perez, wenn die sich erholt hat. Vielleicht eine Raquel Rodriguez. Das sind genug Namen da, die man hier reinschmeißen könnte.
Eigentlich müsste ja Dominic eingreifen. Ja, eigentlich schon. Judgment Day ist ja nie alleine. Ja, es wird aber, ob sie das so machen, weiß ich noch nicht. Aber es würde natürlich passen. Ich weiß nicht, wer Stephanie Vaquer, ja, ob man da jemand hätte eventuell, aber eigentlich macht das doch Sinn, oder?
Eigentlich ja, aber ich sehe auch schon wieder von meinem inneren Auge, also ich merke da bei solchen Previews, gerade vor WrestleMania, da werde ich dann auch zum Fantasy-Booker, ich sehe von meinem inneren Auge ein Knäuel von Menschen außerhalb stehen, sei es jetzt Raquel und Roxanne oder Raquel, Roxanne und Dominic oder auf jeden Fall JD lasse ich erstmal außen vor, aber auf jeden Fall so eine Gruppe und dann eben eine Stephanie Verkehr, die die selber ausschaltet und vom Top Rope auf die drauf springt und dann eben geht es noch ein bisschen hin und her. Also ich glaube auch, dass wir einen Eingriff bekommen werden, allein weil es ja auch Teil der Geschichte gewesen ist, dass Stephanie Verkehr sich ja hier quasi mit dem ganzen Judgment, der auch angelegt hat und da auch immer wieder Probleme mit gehabt hat, musst du eigentlich bringen. Und da bin ich halt eben gespannt, wie es zwischen den beiden dann hier, zwischen Kontrahentinnen dann eben auch zu Ende bringen. Deswegen, also tatsächlich, ich merke jetzt hier bei dem Match, wenn wir drüber reden, bekomme ich spontan mehr Lust auf das Match. Weil vorher war ich eigentlich eher so, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, kann das sehr unterhaltsam und spaßig werden. Zwei Matches haben wir noch auf der Karte. Es sind ja momentan 7 Kämpfer angekündigt. Ein Kampf, der eigentlich auch das Prädikat Showstealer draufstehen hat, ist, zumindest von der In-Ring-Action her, der Kampf zwischen Seth Rollins und Gunther. Wir wissen, Seth Rollins lange verletzt, Crown Jewel, diese komische Headbutt, den er da unbedingt springen musste, Coast to Coast, sich dabei die Schulter zerschossen hat, aus dem Vision ist er rausgeflogen, dann quasi die eigentlich aufgebaute Geschichte mit Bron Breakker, quasi Vision gegen den ehemaligen Anführer, hat nicht geklappt, weil der arme Bron Breakker, der hat es an der Leiste und musste auch operiert werden. Und wir haben uns lange Zeit gefragt, es gab die Eingriffe mit den Maskenmännern am laufenden Band. Und natürlich war irgendwann klar, ach guck mal, das ist Seth Rollins, der diese Armee von Maskenmännern hier ins Feld schickt. Und es war nicht immer Seth Rollins, sondern es war dann nur die ein, zwei Male, wo er sich dann auch wirklich die Maske abgezogen hat, war er selber das. Und wir haben uns lange Zeit gefragt, also A, gegen wen tritt denn jetzt Seth Rollins an? Und es gab sogar die Meldung, Bron Breakker wäre fit und clear. Das heißt, man hätte hier in Windeseile noch dieses Match aufbauen können. Bis zu dem Tag, als auf einmal Gunther hier Seth Rollins attackiert hat, nachdem der eben einen Paul Heyman auseinandernehmen wollte. Dann hat Gunther zugepackt. Es gab den Sleeper. Jetzt auch in den vergangenen Wochen gab es die Brawls. Sehr kurz aufgebaut, wenn man ehrlich ist. Und ein bisschen aus dem Nichts. Und Gunther sagt, er macht das nicht für Paul Heyman. Aber zugleich sagt er, dass Paul Heyman ihm eben einen großen Gefallen schuldet. Und das ist mal wieder die Karotte, die uns hier an der Nase vorgehalten wird. So, was wird denn dieser Gefallen sein? Wann kommt das? Mal schauen. Wie hat dir der Aufbau gefallen hier?
Ja, ich glaube, du hast ja schon den Aufbau gerade schon gut zusammengefasst, dass er schon ziemlich durcheinander ist und wirr ist. Gunther sollte, glaube ich, gegen Rey Mysterio antreten. Dann war der irgendwie verletzt. Jetzt tritt er irgendwie doch an. Das ist nicht so ganz klar. Und Gunther hat John Cena in Rente geschickt, hat AJ Styles in Rente geschickt. Und dann hat er Richtung WrestleMania hat er keinen Gegner. Und Seth Rollins, der in einer ganz anderen Fehde eigentlich ist, der eigentlich auf Bron Breakker treffen soll, der kommt jetzt auch. Also es ist so, aus dem Nichts treffen beide zusammen. Beide werden einen guten Kampf, glaube ich, abliefern. Da können wir uns drauf verlassen. Beide sind grundsolide. Trotzdem muss ich sagen, der Aufbau ist schon etwas, also ist einfach schwach. Ja, egal jetzt, auch die Segmente jetzt, also, warum jetzt Gunther da eingegriffen hat, hat er bis heute nicht wirklich erklärt. Ja. Und Paul Heyman, letztes Jahr noch der große Turn und jetzt, also ich habe Gefühl, Paul Heyman bräuchte für auch mal eine Pause, habe ich langsam das Gefühl, ja, irgendwie immer diese Gefallen, immer die gleichen, bla bla bla, irgendwie, es wiederholt sich ja dann doch sehr stark. Seth Rollins als Charakter, jetzt ein Face-Run, obwohl er den großen Heel-Run hatte, irgendwie passt das alles vorne und hinten nicht, irgendwie so war es dann doch ein Clusterfuck, wie man so schön sagt. Es ist Chicken Shit und man versucht daraus Chicken Salad zu machen, so bei den Wrestling-Terms zu bleiben. Ich glaube, wir werden einen guten, soliden Kampf sehen. Trotzdem finde ich den Aufbau, und das gefällt mir dann doch nicht. Bin da wenig gehypt. Trotzdem wird es ein guter Kampf. Ich glaube, dass Bron Breakker eingreifen wird. Mhm. Zugunsten von Gunther. Und Gunther wird overgehen. Aber man muss sich dann schon auch überlegen, was macht man eigentlich mit Gunther? Den hat man jetzt so stark präsentiert. Also wenn ich überlege, seine Promos nach dem Cena-Kampf, wie over er war als Heel. Und jetzt kommt er hier so in eine WrestleMania, wo er so eine Randfigur ist. Man hätte ihn natürlich auch zum Heel-Champion machen können oder irgendwas, eine persönliche Fehde, irgendwas. Und dann hat man einfach nichts. Das ist ein bisschen schade, weil der schon eigentlich jetzt wirklich einen starke Monate hatte hinter sich. Letztes Jahr hat man sich ja Sorgen gemacht, als er den Titel verloren hat. Auf einmal hat er gegen Pat McAfee und so gefädet. Einen legendären Charakter. Und jetzt ist er in diesem Kampf. Ich sag mal so, der Aufbau, die waren stets bemüht, wie man so schön im Deutschen sagt. Aber es wird ein geiler Kampf, denke ich. Kannst du freuen. Und ich freue mich, Bron Breakker zu sehen. Ich glaube wirklich, dass er eingreift. Und dann sehen wir mal weiter. Aber ich hoffe, dass das sich nicht wiederholt. Und schauen wir mal. Wie geht's dir?
Ja, ich erwarte auch den Bron Breakker, das Comeback hier. Das Problem ist, eigentlich muss ja Bron Breakker Seth Rollins eingreifen. Aber Bron Breakker war ja davor eigentlich auf dem Wege zum Babyface zu werden, ja, von den Publikumsreaktionen, ne? So als Outlaw-Babyface, ne? als Rebell sozusagen. Ne? Aber wenn er jetzt Seth Rollins angreifen würde, wäre das ja wiederum ein ganz klarer Heel-Move eigentlich, weil Seth Rollins jetzt nach dem Rausschmiss aus The Vision und der ganzen Story ist er ja eigentlich ein klares Babyface. Auch hier gegen Gunther ist er ein klares Babyface. Also, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich weiß nicht genau, wie man jetzt hier einen Bron Breakker reinbringt, ohne dass man sich am Ende wundert. Oder geht dieser Angriff auf Seth Rollins schief und er trifft dann Gunther, dann ist Gunther sauer auf Bron Breakker und dann macht man so ein bisschen, weißt du, Hütchen spielen irgendwie, ja, und jetzt auf einmal ist Seth Rollins sagt, ach, der ist mir egal und gewinnt dadurch vielleicht gegen Gunther. Und dann sagt Gunther, ey, vergiss mal jetzt das Rollins, ich bin da und ich bin dein großes Problem, lieber Braun. Weißt du, was ich meine? Also diese Verletzungsgeschichten und diese kurzfristigen Veränderungen innerhalb der Geschichte sorgen dann auch dafür, dass hier eine klare Entwicklung sehr, sehr schwierig sein wird und dann auch sehr schwer sein wird zu erklären. Das ist ein bisschen mein Problem.
Ich bin absolut bei dir, aber ich glaube, dass die WWE gar nicht so ins Detail geht. Ich glaube, Bron Breakker, okay, wird, ja, ist er, also ich teile genau deine Einschätzung, das ist genau richtig, so würde ich es auch analysieren, oder so sehe ich es auch, aber ich glaube, Bron Breakker wird kommen, wird Seth Rollins angreifen und er wird dann der neue Ruler of the Vision sein und dann wird das mal, weil ich glaube nicht, dass man jetzt schon turnen möchte, ich habe das Gefühl, es ist ähnlich wie bei Dominik, ja, Dominik wurde letztes Jahr auch abgefeiert bei WrestleMania und trotzdem ist der Heel Run im Endeffekt geblieben.
Und ich okay, also du sagst, also man untermauert quasi, dass Bron Breakker ein Heel ist, indem er hier Seth Rollins.
Also er sorgt dafür, dass er das Match verliert, sagen wir es mal so. Wie er es dann macht, das hängt dann vom Booking ab, ne? Aber ich glaube, ja, das wird auch ein Surprise. Es wird natürlich einen Pop geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt schon ihn einfach turnen, weil sonst hätten sie, Seth Rollins ist ja jetzt schon der Face. Die beiden werden jetzt ja nicht zusammenarbeiten gegen Vision. Dann kann man das Ding auch gleich auflösen. Ja, das ist sowieso ein Flop. Aber trotzdem, ja, und die WWE unter Paul Levesque ist ja schon sehr auf diesem Long Term, ja, bis zum, wie sagt man, bis zum Hals raus, obwohl der Turn schon lange sein müsste, drückt man es einem noch rein und zieht es in die Länge. Dafür vermisst man fast schon die Attitude-Ära, wo die Turns alle
zwei Wochen waren. Come on! Nee.
Nein, es war Spaß. Aber wir haben ja nachher
mit Pat McAfee? Bist du Pat McAfee?
Wir haben ja nachher schon den Attitude-Part, klar. Ja, wir kommen dazu noch. Aber ich finde, wenn man daraus jetzt nichts macht, ja, oder am schlimmsten wäre, wenn gar nichts passiert, wenn die einfach nur so einen Kampf haben und dann geht halt einer over, dann wird es natürlich langweilig. Also für beide, aber ich denke, Gunther wird overgehen, egal wie. Ich glaube, durch Hilfe von Bron Breakker.
Ich bin gespannt. Ja, eigentlich darfst du Gunther hier nicht verlieren lassen. Also Seth Rollins kannst du verlieren lassen, aber Gunther musst du eigentlich hier gewinnen lassen, nach den großen Matches, die er hier bestritten hat und dadurch weiter aufbauen. Ich gehe mit Gunther, ja.
Vielleicht kommen ja diese ganzen maskierten Leute, es war sehr kreativ, das wollte ich noch sagen, bei Seth Rollins. Tolle, tolle, tolle Geschichte da. Ich weiß nicht, ob Dean Ambrose da drin war oder wer sonst noch so.
Ich glaube nicht, dass der da drin war.
Aber nicht.
Der hat gerade was anderes zu tun.
Ja, der heißt auch inzwischen etwas anders. Aber ich finde, also das hat schon was von Indie-Niveau, ja. Also diese komischen Stories-Entwicklungen. Was soll das?
Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen. Also wir wissen, dass. Okay. Naja, wir haben mal drüber gesprochen. Alle Kreativen hinter den Kulissen haben so ihre Vorlieben. Also mal beim Tony Khan war das eine Zeit lang dieses Licht an, Licht aus spielen, ne? Licht an, also Licht aus. Wenn es nicht wieder angeht, ist plötzlich einer da oder ist dann wieder weg. Das fand der eine Zeit lang ganz cool. Und einen Triple H, der liebt halt Maskierte. Also das haben wir in der Bloodline-Story gesehen, das haben wir jetzt hier gesehen. Also Maskierte sind immer top und natürlich Securities verprügeln ist auch ganz, ganz wichtig. Da werden wir auch nochmal.
Es wiederholt sich halt sehr, ne? Wirklich sehr. Ja. Also, wenn es alle 3 Jahre wäre, ist ja okay, oder 4, aber nicht irgendwie alle 7, 8 Monate, hat man gefühlt.
Ja, das haben wir sogar noch häufiger. Bei der Bloodline ist ja gefühlt jeder, der dazugekommen ist, dann mit Maske und Kapuzenpulli debütiert. Naja, gut, Main Event Time, Cody Rhodes gegen Randy Orton, begleitet von Pat McAfee, um die Undisputed WWE Championship. Ja, und wenn Randy Orton hier verlieren sollte, dann verlässt Pat McAfee, das professionelle Wrestling-Business für immer. Und wir haben hier den Rumble-Sieger gegen Cody Rhodes. Und wir haben erst gedacht, ach, guck mal hier, da kannst du eine schöne Legacy-Storyline mit aufbauen, die gemeinsame Story, die beiden haben, ne, die Anfänge von Cody Rhodes und so weiter und so fort. Das kannst du alles machen. Und dann hat man den Heel-Turn von einem Randy Orton. Wir haben gedacht, ach, guck mal, jetzt jetzt wird's gut. Und dann hat man auf einmal Pat McAfee, der hier noch damit reingegrätscht ist und dann das Business retten möchte und gesagt hat, Mensch, in der Attitude Era, das war viel geiler und jetzt ist alles kacke hier, aber wir haben noch einen Randy Orton. Was ist denn mit dem Randy Orton hier? Und wir haben einen Cody, der dagegen anspricht und der dann auch entsprechend eine Lanze hier für das Produkt bricht. Und auch sitzt hier im Punk. Aber wir haben auch noch die Eingriffe von Jelly Roll natürlich hier gesehen, ne? Der sich hier, der ein bisschen zwischen den Fronten gewesen ist als ehemaliger Freund von Randy Orton und der jetzt auch immer wieder einen abbekommen hat. Deswegen hier schon mal mein erster Take. Wir werden auf jeden Fall Jelly Roll auch hier in dem Match mitsehen. Vielleicht sogar wird bei SmackDown angekündigt, dass er jetzt Begleiter von Cody Rhodes auch sein wird, so als Ausgleich zu Pat McAfee. Das trotzdem, ich frag dich wieder die Frage. Wie fandest du den Aufbau?
Also erstmal grundsolide fing er ja an mit der Attacke von Randy oder dem Turn gegen Cody Rhodes. Und man hat, beide haben ja auch eine Geschichte und es passt ja auch, Legacy etc. Ne? Und man dachte sich, okay, insgesamt wird das auch funktionieren. Cody ist das Face of the Company, Randy Orton auf der anderen Seite. Es gab so Spekulationen, Cody wird sehr ausgebuht. Ich fand jetzt nicht, dass es so schlimm war, aber okay. Und dann kam Pat McAfee, die Komponente. Vielleicht viele, ich weiß auch nicht, ob ihn wirklich alle kennen, das ist dieser Commentator und Podcaster, der ja die letzten Jahre dabei ist, ist schon ein bisschen länger jetzt raus. Er kam dann rein, hat dann diese Attacke und hat dann eine Promo gehalten über die Attitude-Ära und dass er das Business retten möchte und hat über die Ticketpreise. Also vielleicht nur eins. Einmal die Attitude-Ära. Ich glaube, das ist wirklich, also das wurde, hat sogar Cody erwähnt, das ist erstmal 30 Jahre her. Ich würde auch sagen, 10 Jahre zu spät, bei allem Respekt, ja, dass man jetzt da noch irgendwie den Bezug herstellen möchte, ist ja schon sehr, sehr weit weg. Das zweite ist die Ticketpreise, das finde ich halt interessant und das kommt ja so unterschwellig, dass vor allem Ariel Emanuel dahinter stehen soll, hinter dieser Personalie, der CEO oder Geschäftsführer von Endeavor. Und dann werden doch die Ticketpreise erwähnt. Also er ist deswegen da, wegen dem und dem. Rein von der Wrestling-Story-Logik müsste es jetzt dem nächsten TV-Charakter Ariel Emanuel geben und es müsste einen Kampf um die Ticketpreise geben, ja. Hätte man ja alles machen können. Dann hätten wahrscheinlich auch noch welche gekauft, wenn es 10% günstiger gewesen wäre oder 5%. Aber ich glaube gar nicht, dass wir bei Classic Wrestling Storytelling sind. Wir sind da gar nicht. Wir haben einen Charakter, der angeblich over sein soll, obwohl er davor nur Kommentator war, ja. Und es war eine Komponente, die, also ich glaube, für viel Unverständnis in der Fanbase gesorgt hat. Natürlich kann man sagen, aus der anderen Perspektive, ja, das ist genau der Heat, den wir wollten. Jetzt redet jeder über diesen Kampf und der ist ja ganz toll. Nach dem Beatdown von Cody und Randy gab es kein 1:1 Duell mehr zwischen den beiden. Das kann doch wirklich nicht sein. Und ich versuche das immer als eine TV-Serie und es ist eine TV-Serie zu analysieren. Mir gefällt auch nicht jede Wendung und hin und her. Aber diese Wendung macht leider, diese Komponente hat keinen Mehrwert für die Gesamtstory zwischen diesen beiden, glaube ich einfach. Der Bezug auf Attitude-Ära ist Quatsch. Die Ticketpreise, natürlich kann man das als Story machen. Ja, dann macht das als Stipulation. Das ist Classic Wrestling Storytelling, ja. Aber es wird keinen Heel-Charakter Ariel Emanuel geben. Deswegen macht es keinen Sinn einfach, ja. Man kann doch nicht die einfachsten handwerklichen Dinge im Wrestling einfach jetzt vergessen. Also, was soll das? Ja, dieser Jelly Roll, den wo Randy Orton den RKO verpasst hat. Ich denke auch, dass er irgendeine Rolle spielen wird. Ich sehe schon bei Backlash das Tag Team Match.
Ja.
Und ich glaube, es ist schade, weil ich glaube, das Match Cody gegen Randy ist stark genug. Und der Aufbau war eigentlich auch grundsolide. Und Pat McAfee, es ist die Stipulation, dass wenn jetzt Cody gewinnt, dass er nie wieder auftritt. Er ist einfach viel zu irrelevant. Sein Charakter ist einfach viel zu irrelevant. I don't care. Ja, man soll, die Zuschauer sollen das mitfühlen und investiert sein. Aber ein Charakter, der nach zwei Wochen im TV ist, der davor Commentary war, ja, und der hat auch einen Podcast, ich sage ganz ehrlich, da war ja Brock Lesnar und Vince McMahon vor 4 Jahren. Ich wollte mir nur wegen den Zweien, aber man kann es ja kaum anhören, weil die ganze Zeit ihn unterbrechen beim Reden, weil er einfach auch sehr unsympathisch rüberkommt. Aber ist ja okay, ist sein Stil. Aber dass das jetzt der Retter ist und dass das jetzt, also klar, man hat es geschafft, dass man über diesen Kampf redet. Und vielleicht war das auch das Ziel, ich weiß es nicht, ob das das Ziel war. Aber es schadet beiden Performern und der Fokus ist viel zu sehr auf jemanden, der völlig irrelevant ist. aus der Sicht des WWE Universe. Und das ist nicht gutes Booking. Angeblich ist ja die WWE damit auch nicht zu, also angeblich, man muss immer vorsichtig sein, ist das über den Kopf hinaus von Paul weg entschieden worden. Andererseits kann man auch sagen, was soll er sonst jetzt auch sagen? Den Deutschi, soll er sagen, dass er steckt dahinter? Ja, das wird er auch nicht machen. Aber es kommt auf jeden Fall sehr seltsam rüber, dass CM Punk das noch aufgegriffen hat. Sag ja, es spricht alles dafür für eine Stipulation. Aber es wird diesen Kampf nicht geben. Deswegen macht das einfach keinen Sinn. So viel zu diesem Aufbau. Ich wollte jetzt nicht zu lange. Aber ich finde, da ist kein Payoff. Und es macht im Wrestling-Logik keinen Sinn. Kein Payoff.
Es macht halt gar keinen Sinn. Also auch, dass Cody hier als der Berater am Telefon lange Zeit so gemunkelt worden ist. Ne? So wäre Pat McAfee viel mehr. Ne? Also es ergibt keinen Sinn, dass hier ein Pat McAfee einen Randy Orton berät. Weil ich habe gerade mal geschaut, ein Pat McAfee hat 6 Main-Roster-Matches. Also er hat halt keine Kredibilität im Wrestling. Und
sein Charakter ist nicht over.
Sein Charakter war nicht over. Sein Charakter ist nicht over. Er war eigentlich der TKO-Hype-Man überhaupt. Und plötzlich ist er hier der, der sagt, ja, früher war alles, ne, früher hier Attitude-Error und so, ne, das war noch echtes Catchen und so. Es passt halt gar nicht zusammen. Es passt gar nicht zusammen. Man hätte eine viel größere, emotionalere Geschichte in meinen Augen erzählen können, wenn du über die gemeinsame Vergangenheit von Cody und Randy gegangen wärst, mit schönen Hype-Clips, mit vielleicht Leuten aus deren Vergangenheit. Da hättest du eine schöne Geschichte erzählen können und hättest auch dann, deswegen hat dieser Heel-Turn ja so gut funktioniert, weil du eigentlich vorher gesagt hast, guck mal, die beiden sind Freunde, die kennen sich so ewig lange, auch wenn Legacy auseinandergebrochen ist, aber ist egal. Das sind Kumpels, die haben einen langen Weg und die haben sich beide entwickelt. Cody, der damals der Jungspund gewesen ist und Randy, der Veteran war. Und dann sagst du, nee, ich biege jetzt hier komplett in eine andere Richtung. Wir wollen jetzt Reality und wir wollen Promi und wir wollen Attitude und keine Ahnung was. Und dann fragst du dich halt so, nee, warum? Und warum kriegt jetzt hier ausgerechnet Pat McAfee hier? Warum ist der Hauptdarsteller in dieser Geschichte? So, jetzt haben wir uns aber genug drüber aufgeregt. Die Frage ist aber, was machen wir denn hier für ein Match? Also eigentlich sind das ja zwei Leute, die so einen langsamen Oldschool-Stil bevorzugen. Ne? Klar, Cody hat auch die spektakulären Aktionen drauf, Moonsault, Cutter und keine Ahnung was, aber grundsätzlich sind die beiden ja eher die Storytelling-Guys. Was erwartest du dir hier? Also das muss ja, also ich erwarte hier eigentlich ein relativ langsames Match von den beiden mit einem Cody, der viel leiden muss, viel Betrügereien von den Heels und wie gesagt, ich erwarte auch, dass wir hier einen Jelly Roll in einer bestimmten Rolle bekommen werden.
Also ich sehe es ähnlich, ich glaube, Randy wird seine WrestleMania-Performance abliefern, die ist immer ein bisschen slower, aber ein, zwei spektakuläre Moves raushauen, die er sonst nicht raushaut. Cody ähnlich. Ich glaube auch, dass Randy Orton Champion wird an dem Abend. Ich glaube, dass er overgehen wird, sonst wird es ja diese Stipulation auch gar nicht geben. Und Number 15 einsacken wird. Ich erwarte aber eigentlich einen guten Kampf trotzdem. Beide haben ja die Chemie, beide kennen sich auch schon sehr lange. Und vielleicht noch kurz nur einen Nebensatz. Beide Performer haben natürlich auch nichts mit der Attitude-Ära zu tun. Deswegen ist auch dieser Bezug so ein Quatsch. Ja, aber das nur so nochmal.
Ja.
nochmal, ja. Man könnte ewig lang darüber, oder rezitieren. Aber ich glaube, dass es ein solider, grundsolider Kampf wird. Ich glaube, es wird ein spektakuläres Finish. Ich glaube, dass Randy hat ja immer so seine RKOs bei WrestleMania, die sind ja immer was Besonderes. Und Cody wird halt diesen Look haben, ja, diesen WrestleMania-Look. Und es wird eine Pseudo-Siegesfeier geben von Randy Orton. Ich meine, man darf nicht vergessen, bei WrestleMania trotz allem wird ja schon auch eine Fanbase da sein, wo Randy auch over ist. Die werden dann auch zum Teil jubeln, das ist halt so. Ist ja auch alles in Ordnung. Ich glaube, Randy Orton ist schon noch einer der Performer, die auch over sind. Ja? Cody natürlich auch. Das Ganze drumherum, man muss gucken, dass.
Cody ist, kriegt auch jetzt häufiger Buhrufe, wenn man ehrlich ist, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, gut, aber jetzt sei mal der Babyface durch und durch, der alle Zielgrippen in dieser Zeit. Das schafft, wer schafft das denn sonst?
Nee.
Das ist schon hart. Ich finde ja, es ist ein bisschen mehr. Ich meine, ein Heel-Turn würde ihm ja auch gut tun, ja, wenn er seine Seele verkaufen würde an einen anderen großen Performer. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Und ich habe das Gefühl, man möchte ja schon, dass Randy als ein Heel, ja, und trotzdem wird es natürlich ein Match. Ich glaube, die Crowd wird trotzdem into sein. Vielleicht wird sie auch auf Pat McAfee scheißen. Ja, das kann sein, dass sie da abgehen wird, negativ.
Möglich.
Und vielleicht auch böse Chance geben wird. Man darf nicht vergessen, WrestleMania ist so ein bisschen die Basis der Wrestling-Fans der WWE. Da ist schon auch der harte Kern zum Teil auch dabei. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch leisten können alle, aber da wird schon auch ein Kern dabei sein, der eben sehr, wie soll man sagen, sehr into ist zu dem Product Und der kann schon auch auf Pat McAfee. Und Pat McAfee, es wurde ja wie so eine Storyline jetzt auch aufgebaut, dass man einfach ihn als irrelevant und als Faktor dort nicht haben möchte. Das könnte passieren. Ich glaube trotzdem, dass Randy Orton overgehen wird und Number 15 einsacken wird. Und dann werden wir mal sehen, wie die Reaktionen sein werden und wie vor allem dann die Fehde weitergeht. Aber vielleicht wollte man nur die Klicks und die Debatte darüber haben. Ja, das ist ja auch eine Strategie. Ich habe leider die Befürchtung, es ist eine Strategie. Ich halte sie für eine falsche, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Strategie.
Mal gucken. Mal schauen, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Also,
was tippst du?
Ich glaube auch, dass Randy Orton gewinnt. Und ich kann sagen, ich glaube, viel schlimmer als das Eingreifen letztes Jahr von Travis Scott können die Eingriffe von Jelly Roll und Pat McAfee nicht werden. Man muss auch das Positive sehen. So, der arme Cody, ey. Jedes Jahr aufs Neue hier mit irgendwelchen Leuten mit dabei. Nee, ich habe da halt auch meine Probleme mit. Ich finde die Geschichte halt Quatsch. Und das hätte man so viel schöner erzählen können und eben auch so viel emotionaler erzählen können. Und jetzt regt man sich halt, weißt du, wir haben zwei der wirklich prägenden Figuren der letzten Jahre, im Falle von Randy Orton sogar über die vergangenen Jahrzehnte. Und am Ende quatschen wir alle über Pat McAfee. Das kann es halt nicht sein. Das kann es halt nicht sein, dass er hier den Main-Spot einnimmt in dieser Geschichte. Und der Fokus halt komplett verrückt ist eigentlich. Und verrückt in mehrerlei Hinsicht.
Ich sage ja, du hast ja schön zusammengefasst. Und ich glaube, also wenn Randy gesagt hätte, ich habe dir alles beigebracht, du bist ein undankbares bla bla bla. Und er sagt, du hast mir nichts beigebracht, nur die schlechten Seiten. Man hätte ganz einfache Fädenaufbau, ganz einfaches Storytelling. Hätte alles funktioniert. Weil eben beide auch die Vergangenheit haben. Aber nee, ich musste ja schon lachen, als ich dann Pat McAfee bei diesem Screen gesehen habe, ja. Wo er auch drauf war und dachte mir, also, was soll das? Was soll das? Aber ich glaube, es gibt eine Gruppe, eine Komponente einfach, die denkt, er ist halt over im negativen Sinne und er sorgt für Gesprächsstoff. Und das hilft uns. Er bringt die Reichweite. Ob Reichweite auch immer ein Payoff ist, ob diese kritische Frage noch irgendjemand stellt, das weiß ich nicht inzwischen. Sorry, ja.
Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und das Ding ist ja auch, dass hier ja, du hast Ari Emanuel angesprochen, CEO von Endeavor, CEO von TKO. Und dass der ja auch gerne einen Pat McAfee noch stärker pushen möchte, weil man eben denkt, mit dem kann man Geld verdienen.
Darf ich was sagen noch dazu?
Ja.
Ich meine, Ari Emanuel, bei der UFC ist er ja bei den monatlichen, das sind jetzt nicht mehr Pay-Per-Views, aber bei den monatlichen Events immer dabei, bei den großen. Bei der WWE war er, glaube ich, nur bei WrestleMania. Ja, und man sieht ja auch diese Celebrity oder YouTuber, Streamer etc., die sind bei der UFC nicht dabei. Die sitzen auch nicht, die werden auch nicht gezeigt, die sind irrelevant. Warum? Weil der UFC-Lockerroom halt so ein bisschen von der Mentalität her einem Pro-Wrestling-Lockerroom der 90er und 80er und auch 2000er ähnelt. Mit einer anderen Mentalität einfach. Und solche Leute halt total, man da sehr ablehnend gegenübersteht. Sag ich mal vorsichtig, ja. Und das jetzt bei der WWE, wenn das halt die neue Komponente ist, wo man sich dann erhofft, ich glaube, man versteht Sports Entertainment nicht wirklich. Natürlich waren die immer ein Teil, du hast es schön zusammengefasst, aber sie sind nicht der Main Focus. Der Main Focus muss immer der Sports Entertainer / Pro Wrestler sein. Weil da ist der Payoff. Es gibt keinen Payoff bei diesen Leuten. Wir wissen doch sowieso nicht, ob das wirklich hilft, ob die jetzt mehr davon haben oder weniger davon haben. Die WWE ist eine Maschine, eine Marketingmaschine, die immer Reichweite zieht. Es ist doch nicht so, dass die irgendwie Probleme haben in der Reichweite. Also das ist halt für mich, und dann Pat McAfee, also das ist einfach nur Go-Away-Heat, ja, und vor allem Fokus auf den völlig Falschen. Der wird auch kein guter Manager, der wird gar nichts.
Die Promos waren auch nicht gut, das muss man auch mal ganz kurz hier sagen. Ne? Also die Promos, die er gehalten hat, solange er alleine im Ring gestanden ist, waren diese Promos nicht gut in meinen Augen.
Was denkst du, warum er eine Sonnenbrille auf hat? Weil wenn man seine Augen sehen würde, würde man sehen, dass er unsicher wäre und unsouverän.
Also von daher, we will see, wir tippen beide hier auf Randy Orton. Ich glaube, da können wir uns noch bei der Review ausreichend die Köpfe heiß reden, was das angeht. Wir sind dann hier an der Stelle, glaube ich, aber ganz gut bedient, den Deckel auf Nacht 1 drauf zu machen. Wir haben natürlich noch eine Preview zu Nacht 2 für euch dann auf Lager, die erscheint dann einen Tag später. Und ja, Saladin, das war Preview zu Nacht 1. Mehr Hype oder weniger Hype, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben?
Also ich bin schon ein bisschen gehypt, wenn ich jetzt darüber so nachdenke und über die Matches durchgehe. Ich freue mich auf Liv Morgan. Ich freue mich sogar auf Gunther irgendwo, ob da was passiert oder nicht. Und sogar auf den Main Event. Mal gucken, was da passieren wird. Ich werde es mir ernüchternd und ohne Erwartungen angucken. aber ich freue mich, will ich ehrlich sein, ich freue mich schon mehr auf Nacht 2. aber trotzdem. Also, ne, weil es sind halt so ein paar Sachen, also AJ Lee interessiert mich halt nicht wirklich, die Bella, dieses Tag Team Match ist halt nicht so das Wahre, aber trotzdem, Es ist WrestleMania, das ist für mich so ein bisschen, der erste Abend ist in der Regel, früher war es der Opener und Midcard, inzwischen ist es eben eine eigene Nacht, ein eigener Tag für sich. Es gibt schon auch Sachen, auf die ich mich freue. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Ja, so ähnlich. Ich habe eigentlich gerade gedacht, du sagst dann, ich freue mich eigentlich mehr auf die Review mit dir, lieber Olaf. Aber schade, das kam nicht. Danke dafür. Und nein, WrestleMania hat dann immer was Besonderes. Und ich glaube auch, dass wir hier gute Action sehen werden. Seth Rollins gegen Gunther ist da ein Match. Jacob Fatu gegen Drew McIntyre ist ein anderes Match, auf das ich mich sehr freue. Und alles andere ist eine Wundertüte. Ich glaube, wir hatten das ja schon häufiger, dass gerade auch die einzelnen Nächte teilweise nicht ganz so gezündet haben. Wir werden sehen, wie das am Ende hier kommt. Und darüber werden wir sprechen dann in der Review. Die nehmen wir dann am Sonntag auf. Nachdem wir uns den Event angeschaut und analysiert haben, werden wir uns dann hinsetzen und miteinander quatschen. Schaust du eigentlich live oder schaust du am nächsten Morgen?
Ich werde es vermutlich am nächsten Morgen anschauen.
Ja.
Also ich habe nicht wirklich Lust. Um 12 Uhr fängt es, glaube ich, an, was ja noch okay ist, aber ich habe mir in den letzten Jahren angewöhnt, es einfach am nächsten Tag gemütlich morgens, wenn ich aufstehe, anzuschauen. Man verpasst da nichts wirklich, wenn man sein Handy weglegt.
Das ist halt das Ding. Also ich werde gucken, vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger auf, irgendwie, um so mit euch im Chat ein bisschen abzuhängen. Aber ich weiß auch genau, dass wenn ich jetzt da bis um 3, 4 Uhr sitze, dass ich dann am nächsten Tage sehr müde sein werde und dann wird alles eine Quälerei. Und deswegen werde ich auch einfach aufs Handy verzichten, das weglegen und dann mir am nächsten Tag spoilerfrei die ganze Geschichte anschauen. Wir werden dann die Review abliefern und damit geht es dann hier auch quasi zum Wochenende weiter. Und am Montag gibt es dann die Review zu Nacht 2. Hier im Programm geht es erstmal weiter mit der Preview zu Nacht 2 und deswegen mache ich jetzt hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.